Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute Geschäftsmodell The Next Generation. Zürich.ch beobachtet Ausbeutung auf dem Wohnungsmarkt.
In der Stadt herrscht Wohnungsnot. Nur 0,07% aller Wohnungen stehen leer. Es gibt also nahezu keine verfügbaren Wohnungen. Gleichzeitig gehen die Mietpreise durch die Decke. In den letzten 20 Jahren sind die Mieten um 40% gestiegen. Immobilienfirmen, Banken und Pensionskassen, kurz alle, die große Summen Geld in Wohnraum anlegen und hohe Renditen einstreichen, können sich darüber freuen. Für alle anderen, die in dieser Stadt einfach nur wohnen und leben möchten, ist das dramatisch. Angesichts dieser prekären Situation gibt es dringenden Handlungsbedarf. Doch was genau müsste getan werden? Das FDP-Mantra «Mehr bauen» sei nicht die Lösung und führe nur zu noch teureren Mietzinsen, schreibt der Verein Mietenmalta auf seinem Rechercheblog wohnkrise.ch. Stattdessen schlägt er so einige Alternativen vor, wie zum Beispiel Wohnungstausch zu gleichbleibenden Mietzinsen ermöglichen, Umnutzungen von Büro zu Wohnraum vereinfachen, Bodenpreise decken, Abrisse bewilligungspflichtig machen etc. Doch trotz vielfältiger Handlungsoptionen, was passiert? Nun, wenig. Die Wohnpolitik in Zürich steckt in der Wachstumslogik fest, schreiben die InitiatorInnen der Wohndemo, eines breiten Bündnisses verschiedener Organisationen und Kollektive, das Proteste gegen die Wohnkrise auf die Beine stellt. Mehr internationale Konzerne, mehr gutverdienende, attraktivere Quartiere, mehr Neubauten, mehr Quadratmeter pro Person – das seien wohl nicht die Zutaten einer nachhaltigen Stadt. Die jetzige Wohnraumentwicklung zeigt deutlich, der freie Markt löst die Wohnkrise nicht, er befeuert sie. Außerdem tummeln sich auf dem freien Markt so einige Leute rum, die aus der Krise Profit schlagen. So zum Beispiel der Jungunternehmer und Gründer von NextGen Properties, Loris Moser. NextGen Properties ist ein sogenannter Co-Living-Anbieter. Wie dieses Geschäftsmodell funktioniert und was Betroffene darüber berichten, hat Zürich.ch recherchiert. Wie muss oder müsste man solchen Geschäftsmodellen begegnen? Und was macht die Stadt Zürich, um das Wohnproblem in den Griff zu bekommen? Redaktorin Jenny Baghezzi ist bei uns zu Gast. Dominik hat mit ihr gesprochen.
Jenny Baghezzi, du hast für Zürich.ch über ein Startup, kann man wahrscheinlich sagen, berichtet, der so eine neue Methode der Wohnraumvermietung da ins Netz gebracht hat und ziemlich Erfolg hat damit. Next Gen Properties heißt diese Firma. Und er hat sich spezialisiert darauf, Zimmer für WGs anzubieten. Jetzt mal ganz grundsätzlich gefragt, ohne mal auf die Einzelheiten einzugehen, ein Anbieter, Wohnungsanbieter, wo sich spezialisiert auf WG-Zimmer, das wäre eigentlich, denke ich mir mal, keine so schlechte Idee.
Also die Idee, dass sich mehrere Menschen eine Wohnung teilen, finde ich grundsätzlich sinnvoll. Insbesondere in Städten mit akuter Wohnungsknappheit, also wie zum Beispiel in Zürich. Die Stadt hat aufgezeigt, vergangenen Juni, dass von über 230.000 Wohnungen waren gerade einmal 169 verfügbar. Also diese geteilte Wohnform ist eigentlich für viele Menschen zur Notwendigkeit geworden und darum eigentlich auch sinnvoll. Für Personen, die neu in der Stadt sind und die sich auf dem lokalen Wohnungsmarkt jetzt nicht so auskennen, ist das sehr hilfreich. Es wird aber meiner Meinung nach sehr problematisch, wenn solche Unternehmen wie NextGen Properties diese Notlage ausnutzen, um eben hohe Gewinne auf Kosten der UntermieterInnen zu erzielen. Vor allem, wenn sie dann online noch behaupten, durch ihr Geschäftsmodell Wohnraum zu schaffen, das hinterlässt dann schon einen bitteren Nachgeschmack, finde ich.
Ja, du hast schon Begriffe gebraucht wie Untermiete, hohe Gewinne. Kannst du vielleicht kurz erklären, wie denn das funktioniert? Wie verdient NextGen Property sein Geld und wie viel Erfolg hat das Unternehmen bis jetzt gehabt?
NextGen Properties ist ein Co-Living-Anbieter, das heißt, der mietet Wohnungen an und vermietet sie zimmerweise weiter, teils mit einem Aufschlag von fast über 28%. Und diese Wohnungen werden dann maximal mit Personen belegt, das heißt, eine Dreizimmerwohnung würde dann beispielsweise 3 Leute beherbergen. Das Unternehmen verwaltet jetzt mittlerweile über 300 Zimmer in 7 verschiedenen Städten in der Schweiz und sie planen auch nach Deutschland zu expandieren. Also es scheint tatsächlich so, als ob sie sehr erfolgreich sind damit. Und wie der Gründer Loris Moser online preisgegeben hat, haben sie schon die Millionenmarke geknackt. Aber wie viel sie tatsächlich verdienen, das weiß ich nicht.
Klingt auf jeden Fall noch nicht ganz wenig. Apropos Zahlen, ihr habt es ausgerechnet, dass im Durchschnitt so ein Zimmer, dann nehme ich an, kann man ja Küche und Bad, mit den anderen teilt man sich das, und das kostet im Durchschnitt 1.100 Schweizer Franken. Ist das jetzt ein marktgängiger Preis, ein angemessener Preis deiner Ansicht nach, und finden sich genug Leute, die zu diesen Bedingungen so ein Zimmer anmieten?
Ich würde jetzt mal sagen, dass der Preis von etwa 1.100 Franken schon eher hoch erscheint, weil ich habe mir Statistiken von der Stadt Zürich angeschaut und der Median von einer nicht gemeinnützigen Wohnung oder von einer nicht gemeinnützigen Dreizimmerwohnung, der liegt bei ungefähr 2.085 Franken. Würden jetzt drei Personen in dieser Wohnung wohnen, dann würde das pro Kopf um die 700 Franken ergeben. Also das heißt deutlich unter dem Durchschnitt. Und offenbar lassen sich tatsächlich genügend Personen finden, die sich auf solche Bedingungen einlassen. Und häufig sind es eben ausländische Studierende oder Expats, einfach halt solche Personen, die mit dem Zürcher Wohnungsmarkt nicht so vertraut sind oder auch gar nicht so viele Leute kennen.
Was jetzt bei euch auch noch vorkommt, ist, dass sich mindestens einzelne Leute schon auch beschwert haben. Von Schimmel in den Wohnungen ist da die Rede, von Kommunikation, die nicht beantwortet wird. Aus deiner Recherche, ist das eine Einzelmeldung oder ist das repräsentativ für Next-Gen-Properties-Wohnungen?
Also ich habe jetzt mit mehreren Personen gesprochen und habe auch online Bewertungen mir angeschaut und durchgelesen. Und sehr häufig erfährt man tatsächlich von Kommunikationsproblemen. Also zu Beginn geht das alles ganz schnell und gut und der Vertrag kommt schnell. Und mit der Zeit werden dann vor allem Reparaturanfragen, die bleiben unbeantwortet oder man wird mit Standardantworten irgendwie abgewimmelt. Und UntermieterInnen, die werden oft zwischen verschiedenen Ansprechpersonen hin und her verwiesen, ohne dass ihre Anliegen tatsächlich gelöst werden. Es gibt zwar so eine große WhatsApp-Gruppe, die ist zwar stark eingeschränkt. Das heißt, die BewohnerInnen, die können Nachrichten senden, doch die müssen dann zuerst freigegeben werden. Und dann meistens ist es einfach so eine Einwegkommunikation von den Mitarbeitenden von NextGen Properties. Wenn man jetzt wirklich schon in der Wohnung ist, dann mangelt es auch offenbar sehr häufig an einer gründlichen Einführung in die Wohnungen. Das heißt, die UntermieterInnen, die würden häufig gar nicht wissen, wo sich zum Beispiel das Kellerabteil befindet oder wie ein Waschplan funktioniert. Und sie beschreiben Schimmel in den Räumen, sie beschreiben fehlendes Internet, nicht vorhandene Möbel, obwohl das Zimmer als möbliert ausgeschrieben worden ist. Also es fehlt halt so diese komplette Betreuung, die eigentlich dieses sorgenfreie Wohnerlebnis, wie NextGen Property das verspricht, die das nicht erfüllen.
Diese Häuser sind ja bei Häuserverwaltungen und NextGen Properties tritt ja als Hauptmieter auf bei diesen Häuserverwaltungen. Aber ist die Idee von NextGen Properties schon, dass wenn jetzt zum Beispiel Mieter eine Reparatur brauchen, dass dann NextGen Properties das erledigt für sie, mindestens organisiert, dass das auch passiert? Oder werden die dann zum Teil an die Hausverwaltungen weiterverwiesen oder wie ist das?
Nein, das sollte eigentlich über NextGen Properties gehen, weil die UntermieterInnen, die sind tatsächlich im Vertrag mit NextGen Properties und die Verwaltung ist dann in einem anderen Vertrag mit NextGen Properties. Die UntermieterInnen können sich eigentlich nicht direkt an die Hausverwaltung wenden.
Aber heißt denn das möglicherweise, dass dieses Start-up, das über 1 Million umsetzt, zu wenig Angestellte hat, um da diesen 300 Wohnungen, wie du gesagt hast, in mehreren Schweizer Städten gerecht zu werden?
Das Startup beschäftigt zurzeit 10 Personen und die sind alle in verschiedenen Rollen wie Property Manager, Marketing Manager, Operations Manager, Accounting Manager. Das klingt halt alles so sehr professionell und sehr ambitioniert. Meinem Eindruck nach fehlt es aber so ein bisschen an der Erfahrung in der Immobilienbranche.
Gut, die Jobnamen haben sie sich schon ganz gut abgeschaut von anderen Firmen. Anscheinend. Jetzt, du hast auch schon den Geschäftsführer erwähnt, Loris Moser, der hat das gegründet. Es scheint seine Idee gewesen zu sein. Ihr habt ja auch versucht, vor Veröffentlichung des Artikels mit NextGen Properties und mit ihm Kontakt aufzunehmen. Jetzt im Internet preist sich dieser Loris Moser als Visionär an. Wie du schon gesagt hast, stellt er sich jetzt im Zusammenhang mit diesem Modell als sozialer Mensch dar, der da Probleme löst in Städten mit seinen Wohnungen. Er handelt aber auch mit Wein. Er hat ein Musikfestival geleitet oder leitet es noch immer. Er ist auch im Gemeinderat gesessen von St. Moritz. Kannst du über ihn noch mehr sagen? Was für einen Eindruck hast du von dem?
Ja, der hat leider tatsächlich nicht auf uns reagiert. Ich hätte sehr gerne gewusst oder seine Sicht erfahren auf das Ganze. Loris Moser, er ist 27 Jahre alt, also noch relativ jung. Er stammt aus St. Moritz und zog selbst für das Studium nach Zürich, wo er dann offenbar gemerkt hat, wie es um die Wohnungsknappheit steht. Das hat er mal gegenüber dem Tagesanzeiger erzählt. Also sein Fokus scheint vor allem auf dem wirtschaftlichen Erfolg und auf der Gen Z. Und für die Gen Z setzte sich Moser dann auch politisch ein. Das heißt, für die Wahl des Gemeindevorstandes in St. Moritz im Jahr 2022 heuerte er Jugendliche, also Influencer und InfluencerInnen an und bezahlte sie mit pauschal so 200 bis 300 Franken, um vorproduzierte Videos zu verbreiten. Und das wurde dann aber nicht wirklich als bezahlte Politwerbung deklariert und sorgte dann schon auch im Vorfeld für Furore. Dann knapp ein Jahr später besetzte Moser dann selbst einen Sitz als eben jüngster Gemeinderat in St. Moritz und seine Partei hieß Next Generation.
Auch der Name Next Gen Property sagt es ja, gibt sich auch so als Kenner aus der jungen Generation und der angeblich weiß, was diese junge Generation für neue Formen, jetzt in dem Fall des Zusammenlebens, gerne hat und was sie braucht. Wie soll ich sagen? Also abgesehen davon, ich finde ja überteuerte Untermieten und Schimmel in der Wohnung, das ist wahrscheinlich der Lifestyle von niemandem. Aber was zum Beispiel anscheinend möglich ist über diese Firma, dass die Untermieterinnen auch Wäscheservice über sie abwickeln können und Essenslieferungen. Und was auch noch aus einem Artikel hervorscheint, dass relativ wenig persönlicher Kontakt entsteht, wenn man da so eine Untermietwohnung nimmt, dass die Schlüssel in Boxen abgelegt werden, dass die Treffen, wenn dann online, stattfinden. Ist das, du bist ja wesentlich jünger als ich, ist das tatsächlich der Gen Z Lifestyle?
Also ich finde es schwierig zu mir das vorstellen, dass man tatsächlich solche Services wie Wäscheservice oder eine Putzkraft oder Essenslieferungen braucht. Abgesehen davon, dass man natürlich zusätzlich noch dafür bezahlt. Und daneben genau diese Studierenden oder Experts mit vielleicht begrenztem Budget, ob die das tatsächlich nutzen, das finde ich fraglich. Ich weiß nicht genau, wie viele tatsächlich diese Services in Anspruch nehmen, aber ich würde jetzt mal behaupten, nicht sehr viele. Mit denjenigen Personen, mit denen ich gesprochen habe, die benutzen das eigentlich nicht.
Und hat denn von den Personen, mit denen du gesprochen hast, waren das alles Personen, die jetzt noch in solchen Wohnungen leben? Hast du mit welchen gesprochen, die dann solche Wohnungen schon wieder verlassen haben vielleicht, weil es doch nicht ihr Lifestyle war?
Ich habe vor allem mit einer Person gesprochen, die jetzt immer noch dort lebt, aber auch mit solchen, die schon ausgezogen sind.
Was haben die für Gründe angegeben, warum sie aus einer Next-Gen-Wohnung wieder ausgezogen sind?
Oft sind die Gründe dann, dass sie günstigere Wohnungen gefunden haben oder dass sie irgendwie auch direkt einen Vertrag mit der Verwaltung dann eingegangen sind.
Also für dieselbe Wohnung, oder? Und das heißt, sie haben dann direkt mit der Hausverwaltung eigentlich einen günstigeren Preis bekommen?
Genau. Also in einigen Fällen hat das funktioniert, oft jedoch leider nicht.
Beschreibst du auch einen Fall, wo das funktioniert hat? Warum hat es in anderen Fällen nicht funktioniert? Hat dann die Hausverwaltung gesagt, sie wollen damit gar nichts zu tun haben? Oder warum war das?
Genau, das ist wieder das mit den zwei separaten Verträgen. Das ist dann häufig tatsächlich das Argument von der Verwaltung, dass sie halt sagen, wir haben zwei unterschiedliche Verträge, wir stehen nicht in direktem Kontakt zueinander.
Unterbrechung. Hörkombinat Politik gibt es nun seit über 2,5 Jahren. Das ist nun möglich dank der Wochenzeitung WOZ, der Unterstützung der Stiftungen Volkart und Mercator und dank unseren HörerInnen. Wenn auch du uns finanziell unterstützen willst und kannst, dann geht das ganz einfach. Dominik, kannst du kurz erklären, wie das geht?
Aber freilich. Geh auf unsere Steady-Seite. Dort kannst du ein Bezahl-Abo abschließen. Es gibt zwei, je nach Geldbörse. Den RSS-Feed von Steady kannst du mit der von dir bevorzugten App verknüpfen. Falls du lieber einen beliebigen Betrag überweisen willst, das geht über PayPal oder per Banküberweisung. Geh auf unsere Homepage hoerkombinat.ch, alles andere erklärt sich von selbst. Auf Steady kannst du dich auch für den Newsletter einschreiben. Das Hörkombinat ist außerdem auf Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, X und Blue Sky. Also quasi überall.
Herzlichen Dank für jegliche Form der Unterstützung. Danke für Empfehlungen, Kommentare, Likes und Retweets. Auch über direkte Nachrichten auf hoerkombinat@klink.org freuen wir uns sehr.
Jetzt noch ein bisschen zur rechtlichen Seite. Ihr zitiert auch einen Juristen in dem Artikel, der heißt Harald Bertschi. Und der sagt, laut gängiger Praxis ist Untermiete nur dann zulässig, wenn es so einen Hauptmieter gibt, der die Wohnung besitzt und der die Wohnung vorübergehend aber nicht braucht und eine andere Person weitergibt. Es wäre also nur zulässig, wenn der irgendwann die Wohnung selber wieder beanspruchen will. Das ist ja offensichtlich bei Next-Gen Properties nicht der Fall. Könnte das ein Problem werden für Next-Gen Properties?
Das ist ein Entscheid vom Bundesgericht. Und ich denke jetzt mal, dass Loris Moser diese 300 Wohnungen irgendwann dann selbst nutzen möchte. Das erscheint mir als ziemlich unwahrscheinlich.
Gut, vielleicht verdient er irrsinnig gut mit seinem Musikfestival.
Daher könnte ich mir vorstellen, dass das Modell dann rechtlich irgendwann angreifbar sein wird. Aber womöglich müssten betroffene Untermieter und UntermieterInnen wohl selbst rechtliche Schritte einleiten. Grundsätzlich hat ja eigentlich der Untermieter oder die Untermieterin schon die Möglichkeit, Beschwerde einzulegen. Das müsste dann vor allem innerhalb von diesen 30 Tagen sein.
Heißt das von 30 Tagen nach Vertragsunterzeichnung?
Genau. Ansonsten wird es halt schwierig, weil man dann eigentlich dem Vertrag ja zugestimmt hat.
Und weißt du auch, wie ich mir jetzt vorstelle, da ist ein Untermieter, der beschwert sich, wie das mit dem Kündigungsschutz ist bei Untermiete? Bei Untermietern könnte ich mir vorstellen, dass dann auch schnell mal der Vertrag wieder weg ist. Oder hast du gehört von solchen Fällen?
Ich habe noch nicht direkt von solchen Fällen gehört. Ich habe das Gefühl, viele Leute, die haben erstmals auch Angst, sich irgendwie zu beschweren, vor allem wenn sie dann auf diese Wohnung angewiesen sind. Die sagen dann lieber nichts. Also ich habe mit einem Rechtsanwalt gesprochen, der gesagt hat, eben sobald man diesem Vertrag zustimmt, dann ist es eigentlich schon gelaufen. Ich habe aber auch mit einem anderen Rechtsanwalt gesprochen, der meinte, nein, da gibt es eigentlich schon noch gewisse Möglichkeiten, wie man sich wehren kann. Es ist halt, ich würde behaupten, ein rechtlicher Graubereich. Ich finde es schwierig, um das richtig einzuschätzen.
Du hast schon gesagt, du hast vor allem mit einem dieser Untermieter gesprochen, der nicht mit seinem richtigen Namen genannt werden wollte. Ist das repräsentativ? Kann man daraus Rückschlüsse ziehen auf das Klima, das da herrscht? Oder wie sich die Untermieter fühlen gegenüber Next-Gen Properties, dass sie da nicht so offen auftreten wollen?
Ich denke, das ist bestimmt kein Einzelfall, weil diese Leute, die dann in solchen Wohnungen wohnen, sind oft auch da, weil sie eben genau vielleicht kein anderes Zimmer gefunden haben oder weil sie auf die Schnelle ein Zimmer finden mussten. Und die sind dann in erster Linie vor allem einfach froh, dass sie etwas gefunden haben und eine Bleibe haben. Und dann habe ich schon so diese Angst rausgespürt, dass, oh, wenn ich jetzt irgendwas sage, ist halt die Chance, dass sie mich rausschmeißen, ist halt sehr hoch. Und ich habe das interessanterweise auch gespürt, als ich mit den NachbarInnen gesprochen habe. Es gibt schon gewisse Vorbehalte gegenüber diesen Next-Gen-Properties-Untermietenden. Aber man will halt nicht zu fest reklamieren aus Angst, dass man dann auch als NachbarIn von der Verwaltung irgendwie rausgeschmissen wird. Also das ist so rund um dieses ganze Co-Living-Angebot, habe ich das Gefühl, herrscht so ein bisschen ein Unbehagen.
Was aber, glaube ich, man unzweifelhaft sagen kann, ist, dass Untermieter im Vergleich zu Häuserbesitzern, Häuserverwaltern, Hauptmietern sicher das schwächste Glied sind in der Kette. Was haben denn vielleicht auch diese ExpertInnen gesagt, mit denen du gesprochen hast? Finden sie es notwendig, die Untermieter zu stärken? Oder wäre es der bessere Weg, solche versteckten Hauptmieten auch in Hauptmieten dann umzuwandeln?
Ja, ich denke, so etwas wäre eigentlich schon sinnvoll. Ich denke auch, dass eine gesetzliche Obergrenze für solche Mietpreisaufschläge sinnvoll wäre, wenn man es jetzt tatsächlich untervermieten wollen würde. Denn zurzeit ist diese Festsetzung des Mietzinses ja nicht genau geregelt. Also das hat mir der eine Rechtsanwalt, Herr Harald Bertschi, erklärt. Und die Höhe des zulässigen Aufschlags zum Hauptmietzins, die hängt ja von den Zusatzleistungen ab. Also das heißt, ist die Wohnung möbliert? Wie sieht es aus mit der Reinigung und so weiter? Und aus der Untervermietung darf laut dem Bundesgericht kein übermäßiger Gewinn erzielt werden. Und das Bundesgericht hat das mal so ungefähr festgelegt, bei etwa ab 30% würden solche Gewinne als offensichtlich missbräuchlich angesehen werden. Und jetzt, wenn man Next-Gen-Properties anschaut, sieht man schon, die kratzt damit also schon an der rechtlichen Obergrenze.
Was ist eigentlich gesetzlich genau geregelt? Die Untermiete ist in der Schweiz in Artikel 262 des Obligationenrechts verankert. Viel geregelt wird darin aber nicht. Wie schon erwähnt, muss man sich deshalb auf Bundesgerichtsentscheide stützen. Es gibt den angesprochenen Bundesgerichtsentscheid, der eine Differenz von 30% zwischen Miete und Untermiete als offensichtlich missbräuchlichen Mietzins bezeichnete. Hingegen wurde vom Bundesgericht in anderen Fällen bei möblierten Wohnungen oder Zimmern ein Zuschlag von 15-20% nicht kritisiert. Die rechtlich schwammige Situation legt nahe, um die profitable Untervermietung zu stoppen, sind wohl weitere Gerichtsfälle oder neue gesetzliche Bestimmungen nötig. Doch wo müsste man ansetzen? Und gab es da nicht unlängst eine Abstimmung zu Airbnb-Untervermietungen? Die Untersuchung zu Airbnb-Untervermietungen zeigten damals, die Politik müsste die ImmobilieneigentümerInnen in die Verantwortung nehmen. Die AL schrieb in Bezug auf die beiden Mietrechtsvorlagen, für den Verlust von Wohnraum sind nicht MieterInnen verantwortlich, die die selbstbewohnte Wohnung auf Airbnb untervermieten, sondern Profifirmen und Haus- und WohnungseigentümerInnen. Die EigentümerInnen müssten zweifelhafte Geschäftspraktiken unterbinden und potenzielle Missbräuche verhindern. Ansonsten müssten rechtliche Sanktionen drohen. Und Geschäftsmodelle wie das von NextGen Properties müssten einfach verboten werden. Da der Markt das Problem der Wohnraumknappheit offensichtlich nicht löst, schauen wir nun, was sich auf dem politischen Feld regt. Welche Maßnahmen gibt es, um den Wohnungsmarkt zu regulieren und um mehr bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen?
Vielleicht noch zu einem anderen Thema. Wohnen ist ja eines der Schwerpunktthemen, kann man sagen, von Zürich.ch. Und ihr habt jetzt letztens berichtet über einen Fall, wo die Stadt Zürich so einen Grundstückstausch gemacht hat mit der Versicherung Helvetia. Die Stadt Zürich hat knapp 1500 Quadratmeter an die Versicherung abgegeben und dafür ein bisschen mehr als 900 Quadratmeter erhalten und eine Ausgleichszahlung dazu. Ich glaube, auch das letzte Mal, wo Zürich.ch hier zu Gast war, ist gerade Wien als Vorbild für europäische Städte ins Spiel gebracht worden, weil dort über 50% aller MieterInnen in städtischen Wohnungen wohnen. Ist diese Strategie der Stadt Zürich nicht bekannt? Ist sozusagen der Ausbau städtischen Wohnraums kein Thema in der Stadt Zürich, sondern offenbar eher der Abbau?
Also die Stadt und die Helvetia, die haben dieses eine Land getauscht, damit am Ende dann die Helvetia-Versicherung eine alte Siedlung in Oerlikon abreißen kann und sie neu bauen kann. Und damit soll aber die Wohnungszahl auf mehr als das Doppelte ansteigen. Und die Abmachung war auch, dass ein großer Teil der langjährigen BewohnerInnen, also so etwa 90 Mietparteien, auch nach dem Umbau dann kostengünstig in der Siedlung wohnen können. Das ist eher ungewöhnlich, so ein Deal, sage ich jetzt mal. Aber es zeigt, dass die Stadt Zürich trotzdem noch Wege sucht, um eben diesen Wohnraum zu erweitern und gleichzeitig auch die Interessen von bestehenden Mieter und MieterInnen zu schützen versucht.
Es ist unstrittig, dass auch die alten BewohnerInnen, die dort dann in die neu gebauten Häuser wieder einziehen, in Zukunft mehr zahlen werden als jetzt. Da ist die Zahl zu lesen, für 2,5 Zimmer in dieser neuen Siedlung sollen dann ungefähr 1600 Franken bezahlt werden. Ist das tatsächlich in Zürich eine verträgliche Miete? Könnte man sich nicht vorstellen, dass man städtische Wohnungen günstiger machen könnte? Und vor allem auch, hat die Helvetia irgendwelche Garantien abgegeben, dass diese Mieten über einen gewissen Zeitraum so bleiben?
Ja, es ist schon ein eher hoher Preis. Man muss auch berücksichtigen, dass es dann ein Neubau ist und für das dann eigentlich immer noch günstig. Wie lange, dass diese Mieten dann tatsächlich bestehen, das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen.
Wir haben schon gesagt, es gibt eine Ausgleichszahlung von der Helvetia-Versicherung an die Stadt. Das sind 675.000 Franken ungefähr. Weiß man, wie das verwendet wird? Bleibt das im Wohnungsmarkt? Wird das von der Stadt in Wohnungen investiert oder in andere Vorhaben in Bezug auf die Wohnungsknappheit in Zürich?
Also ich habe heute Morgen bei der Stadt nochmal nachgefragt, was jetzt mit diesem Betrag passiert. Und sie hat dann gesagt, die Summe ist nicht zwecksgebunden und fließt dann in die allgemeine Stadtkasse. Aber man kann hier vielleicht sagen, dass die Stadt Zürich sie versucht, zumindest die Wohnungsknappheit dagegen anzukämpfen. Das heißt, sie hat ja das sogenannte Drittelsziel, wonach bis im Jahr 2050 jede dritte Wohnung gemeinnützig, also günstig sein soll. Und obwohl die Stadt aber selbst in Grundstücke und Liegenschaften investiert, stagniert der Anteil der günstigen Wohnungen seit Jahren bei etwa einem Viertel. Also es ist eine schwierige Angelegenheit. Und jedoch kann man sagen, dass ab diesem Jahr steht ein Wohnraumfonds zur Verfügung. Das heißt, gemeinnützige Wohnbauträgerschaften, die können Geld beantragen, wenn sie Grundstücke und Liegenschaften kaufen und Wohnungen bauen und erneuern möchten. Es gibt schon einige Bemühungen seitens der Stadt, um tatsächlich dieser Wohnungsknappheit entgegenzuwirken. Aber es ist halt schwierig.
Aber weißt du zufällig, ob bei diesem Anteil, den du gerade genannt hast, mit diesem Drittelsziel von den gemeinnützigen Wohnungen, sind dann die neuen Wohnungen von der Helvetia statistisch dann auch dort drin?
Ich würde sagen, nicht. Aber das ist jetzt nur eine Einschätzung von mir.
Aber das wäre auf jeden Fall die ehrlichere Statistik, kommt mir vor. Vielleicht Abschlussfrage noch, hast denn du bei der Recherche, wenn du mit so verschiedenen Mieterinnen und auch Juristinnen da in Zürich gesprochen hast, von den Aussagen bekommen, dass sich die Lage von der man schon lange hört in Zürich, dass sich die Lage immer mehr zuspitzt auf dem Wohnungsmarkt, dass dieses Sich-Zuspitzen immer noch weitergeht? Oder wie wird da die Lage eingeschätzt?
Ich würde sagen, dass es schon weitergeht. Also es hat meiner Meinung nach noch zu keiner Entspannung der Wohnungsnot geführt. Auch solche Anbieter, würde ich jetzt mal behaupten, dass die mit ihrem Angebot nicht unbedingt mehr Wohnraum schaffen, wie sie sagen, sondern dass es vielleicht durch die erhöhten Preise eher dazu führt, dass das Ganze zugespitzt wird. Ich habe auch mit dem Mediensprecher vom Mieterinnen- und Mieterverband Zürich gesprochen und der meinte dann auch, dass es eher dazu beiträgt, dass die Wohnungsknappheit in Zürich noch verstärkt wird durch diese Co-Living-Agenturen, die dann die Mietpreise in die Höhe treiben.
Die Lage spitzt sich weiter zu, falls das überhaupt noch möglich ist. Das hochbeschworene Drittelsziel genügt bei weitem nicht. Der Verein Mietenmalta dementiert auf wohnkrise.ch den Mythos, mit dem Drittelsziel wird alles gut. Hoffnung aus den aktuellen Lösungsideen kann man demnach keine schöpfen. Das Drittelsziel wird nicht erreicht, da die Stadt weder genügend Land besitzt, noch eine wirksame Strategie hat, um das Ziel zu erreichen. Zürich müsste zum Beispiel den privaten Wohnungsmarkt regulieren. Davor scheut sich die Stadt offenbar. Und der Richtplan 2022 und die Hochhausrichtlinien bewirken lediglich, dass die Grundstückpreise weiter steigen, so der Verein Mietenmalta. Es ist ein Weg in die falsche Richtung. Die paar ausgehandelten Maßnahmen seien allesamt viel zu zahnlos. Bestehende Maßnahmen wie Artikel 49b und die Mehrwertschöpfung sind zu schwach, um Spekulation einzudämmen und gemeinnützigen Wohnungsbau zu fördern. Die aktuelle Entwicklung wird nicht ausgebremst. Die linksgrüne Regierung schafft es nicht, Initiativen zu starten, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das Ziel sei eigentlich klar: eine Stadt mit Wohnraum für alle statt nur für Reiche. Doch wo stehen wir damit aktuell? Das fragen sich die InitiatorInnen der Wohndemo. Sie schreiben, die Antworten der linksgrünen Stadtregierung folgen leider nur allzu zögerlich. Verzweifelt versucht sie, da und dort etwas Boden zu kaufen für bezahlbaren Wohnraum. Dass es aber nicht genügt, einzelne Grundstücke der Spekulation zu entziehen, liegt auf der Hand. Der Anteil kommerzieller EigentümerInnen nimmt stetig zu. Trotz hoher Bautätigkeit werden bezahlbare Wohnungen immer seltener. Um dem Problem radikal zu begegnen, gäbe es eine radikale und griffige Lösung. Sie heißt Wohnraum für Gesellschaften. Aber von solchen Lösungen ist man meilenweit entfernt. Immerhin, auf kantonaler Ebene winken drei Volksinitiativen am Horizont von Mieterverband, Wohnbaugenossenschaften und Linksparteien. Die Initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen im Kanton Zürich», die Wohnschutzinitiative und die Wohnungsinitiative. Die Links zu den einzelnen Initiativen findest du in den Shownotes. Und falls du dich fragst, was kann ich tun? Die nächste Wohndemo ist am 5. April, 14 Uhr, Rathausbrücke Zürich. Druck auf die Stadtregierung schadet sicher nicht. Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.